Mit dem Lied »Christ ist erstanden«, dem vermutlich ältesten liturgischen Gesang in deutscher Sprache, grüßt Sie an diesem Ostersonntagmorgen Ihr Volker Niggewöhner. Christlicher Glaube ist Wunderglaube. Das hat der deutsche Philosoph Robert Spemann in einem Zeitungsartikel noch einmal ganz deutlich gemacht. Und im Zentrum des christlichen Glaubens steht natürlich die Auferstehung Christi und der Toten, an die allerdings einer neuen Umfrage zufolge immer weniger Menschen glauben. Nur noch ein Drittel der Deutschen glaubt an ein Leben nach dem Tod. Fast zwei Drittel dagegen sind überzeugt, dass mit dem Tod eines Menschen auch sein Dasein endet. Unser heutiger Gesprächsgast, Paul Badde, ist nicht nur von der Auferstehung Christi überzeugt, er glaubt sogar, dass es ein Bild von ihr gibt, das Volto Santo, das heilige Tuch von Manopello. Was es mit diesem Tuch auf sich hat und welche Bedeutung es für unser persönliches Leben haben kann, wenn wir die Auferstehung wirklich ernst nehmen, das erläutert uns Paul Badde gleich im Gespräch mit Martin Lohmann.
Paul Badde, Sie versuchen Ihren Glauben zu leben und wenn man Ihr Buch liest, hat man den Eindruck, Sie sind geradezu von dem Muschelseidentuch besessen. Haben Sie schon mal Jesus gesehen?
Ja. Wo? Ich bin aber nicht der Einzige. Ich habe es gesehen in einem kleinen Dorf in den Abruzzen. Da gibt es ein Bild, was vollkommen sehr vielen sehr alten Texten entspricht, die immer davon ausgingen, dass ein wahres Bild, Jesus gibt es nicht nur, was ja unglaublich genug ist für einen Katholiken, überhaupt für Christen, dass Gott Mensch geworden ist, sondern das ist ja ein skandalöser Glaube, den ja kein Mensch richtig nachvollziehen kann, kein Hindu, kein Buddhist, kein Mensch kann das nachvollziehen. Aber das ist der Glaube der Christen, dass Gott Mensch geworden ist. Dieser Glaube hat noch in der Tradition eine Steigerung, das heißt, er hat viele Steigerungen. Für Katholiken hat er die Steigerung, dass es mit der Inkarnation nicht aufgehört hat, sondern dass es seitdem immer bei uns ist, dass darum auch Thomas von Aquin sagte, die Hostie ist der Schleier des Gesichtes Gottes, von dem Gesicht Gottes. Dass wer auf die Hostie schaut, schaut auf Gott. Und der alte katholische Glaube, dass man Gott im Gesicht von jedem Nächsten erkennen kann. Die ganzen alten Legenden, dass man in den Ärmsten am besten erkennen kann. Dass man Mutter Teresa hat sie in Kalkutta im Gesicht der Sterbenden gesehen. Dass man viele alte Geschichten, die ich von meiner Mutter noch gehört habe, dass die Bettler, dass sie immer das Gesicht Gottes getragen haben. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass es eben auch noch einen Glauben gibt, also wie gesagt, dass es Gott präsent ist, dass die Inkarnation sich fortsetzt, jedes Mal in der Eucharistie. Aber eine Tradition, die fast vergessen worden ist, ist folgendes, dass es Texte gibt, die davon sprechen, dass es von diesem Fleisch geworden, von diesem Mensch gewordenen Gott, dass davon auch noch ein authentisches Abbild existiert, was die Menschen anschauen und sehen können. Die Tradition ist abgebrochen, aber das Objekt gibt es immer noch und es ist, man darf sagen, es ist wiederentdeckt worden in einem kleinen Dorf in Abruzzen.
Also Sie sagen, wer aufmerksam ist und glaubt, kann Gott sehen. Im Gesicht des Nächsten, in der Eucharistie, in der Hostie, in dem, wo Christus gegenwärtig ist, im Sakrament der Eucharistie. Das ist das eine. Und es gibt ein wirkliches Bild. Wir können sehen, wie Jesus ausgesehen hat. Sie sind 1999 zum ersten Mal dorthin gekommen, mehr oder weniger zufällig. Es ist ein unglaublich dünnes Tuch aus Muschelseide. Das werden Sie uns gleich noch erklären. Wie sind Sie dahin gekommen und haben dieses Bild gesehen? Was hat es mit Ihnen gemacht?
Ich bin über verschiedene Schritte dahin gekommen. Und der erste Schritt war hier in Italien, würde man sagen, oder Carina Razzi hätte früher gesagt, Divina Providenza, die göttliche Vorsehung. Wer das Buch liest, sieht, dass jedes Kapitel ist ein Schritt, der eigentlich nicht planbar war, wie man da hingekommen ist. Aber wenn ich zurückschaue auf den Weg, der mich dahin geführt hat, der erste Schritt war bestimmt Turin. Weil es gibt nicht nur ein Bild, sondern es gibt zwei Bilder. Es gibt zwei uralte Reliquien, die zusammenkommen.
Also Sie sprechen jetzt vom Turiner Grabtuch, vom Turiner das bekannt ist.
Vom Turiner Grabtuch und ich sage, das ist das eine Tuch und es gibt zwei Tücher. Ich mache es Ihnen mal an einem kleinen Beispiel klar. In China, jede Schraube, die in einen Fernseher reingedreht worden ist, ist irgendwie in Europa entwickelt worden. Europa ist zur Seele der globalisierten Welt geworden. Die Seele Europas, darf man sagen, ist das Christentum. Die Seele des Christentums ist immer noch die katholische Kirche, ob wir es wollen oder nicht. Die Seele der Kirche sind die Sakramente und die Evangelien. Der Kern der Evangelien, wenn wir Paulus beim Wort nehmen, der sagte, wenn man uns nicht um die Auferstehung geht, dann können wir alles wegwerfen. Das ist die Auferstehung. Ohne Auferstehung braucht man alles gar nicht zu glauben, braucht man gar nicht weiterzumachen. Da können wir anderen Göttern nachfolgen. Die Auferstehung ist der wichtigste Teil der Evangelien. Wenn man bei Johannes diesen Evangelientext nimmt, der Auferstehung, das sind vielleicht 15 Zeilen, ein paar Sätze. Dieser Kern von dem Kern von dem Kern von dem Kern unserer christlichen Identität, da taucht ein ganz undramatischer Text. Da laufen morgens zwei Männer, Petrus und Johannes, laufen zu einem Grab. Sie schauen rein, es ist leer, ist aber nicht ganz leer. Es liegen zwei Bücher da. Und ich bin der Überzeugung, aber ich bin mit dieser Überzeugung nicht allein, es gibt auch sehr viele Indizien. Man kann da als Indizienprozess für die Sache leicht gewonnen, dass diese beiden Bücher, von denen Johannes da spricht, dass es diese Bücher bis auf den heutigen Tag gibt, zum Teil zerstört, zum Teil verletzt, aber im Grunde in der Substanz erhalten. Das eine Tuch ist das große, 4 Meter lange Tuch in Turin, das Grabtuch, das Turiner Grabtuch. Und das andere ist ein gerade 24 Zentimeter großer, 17 Zentimeter breiter, hauchdünner Schleier in Manopello, einem kleinen Dorf in Abruzzen. Und diese beiden Tücher sind identisch nach allem, was wir daran prüfen können, wohl mit diesen Tüchern, von denen damals die Rede war. Das hat mich zunächst und viele sehr fasziniert am Anfang, dass es eins zu eins aufeinander passt. Es ist im Grunde eine Entdeckung von verschiedenen Entdeckern. Einer dieser Entdecker heißt Pater Pfeiffer hier von der Gesellschaft Jesu, ein Jesuit in Rom. Eine andere Entdeckerin ist Schwester Blandina Paschalis Schlömer, eine Trappistin aus Deutschland.
Aber erklären Sie uns doch nochmal Muschelseidentuch. Was ist Muschelseide?
Es ist ein Begriff, der in der Antike sehr bekannt war. In der Antike, da heißt er aber Byssus mit Y. Und in älteren Übersetzungen, in älteren Bibelübersetzungen ist der Begriff auch noch, wird noch verwandt. Heute ist er in den Bibelübersetzungen, wenn ich hier einen entsprechenden Text höre, dann heißt es Shining Linen in der englischen Übersetzung. Leuchtendes Leinen. Weil die Materie, das Material ist verloren gegangen. Darum weiß man gar nicht mehr, man denkt, es wäre eine Leinenart. Aber das ist das kostbarste Gewebe der Antike. Das wird gewonnen aus den Haftfasern der edlen Steckmuschel. Das sind Muscheln, die größten Muscheln des Mittelmeeres. Die stehen im Meer, im Sand.
5 Meter tief.
Ja, 5 Meter tief bis 10 Meter tief. Und halten sich mit ganz dünnen, weil die eben stehen, die liegen nicht. Und sind wie mit kleinen, winzigen Fäden sind die vertaut in dem Sand. Und diese Fäden, die hauchdünn sind, sind dünner als Spinnenweben, die werden geerntet, werden abgeschnitten, einmal im Jahr, im Mai. Und diese winzigen Fäden, die sind lichtdurchlässig, die haben diesen Perlmuttglanz und die haben das kostbar, neben Purpur war es das Kostbarste, was es in der Antike gab.
Nun beschreiben Sie in Ihrem Buch, das ist so dünn, dieses Tuch, so hauchdünn und auch transparent, je nachdem, wie das Licht reinfällt, sieht man gar nichts. Es passt, glaube ich, in eine halbe Walnussschale rein.
Ja.
Das Material ist also ganz, ganz wenig. Dennoch ist es ein sichtbares Antlitz Jesu. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das gemalt? Ist das gedruckt worden? Wie lange gibt es das?
Da kommt man genau an die Grenze, wie man sich das vorzustellen hat. Man kann es sich eigentlich nur anschauen. Vorstellen ist fast nicht möglich. Ich habe Zeit meines Lebens nie ein vergleichbares Objekt irgendwo auf der Welt gesehen. Nichts Vergleichbares. Was aber dazu kommt, was es auch schwer macht, es vorzustellen, das ist Muschelseide, nach allem, was man dazu sagen kann. Es ist einmal, dieses ganze Gewebe zeigt sich die geringsten Farbspuren auf. Unter dem Mikroskop ist es nichts zu sehen. Es kommt noch was dazu. Also es gibt einmal keine Farbspuren, nur im Schwarzen der Augen sind die Fasern unter dem Mikroskop, sehen sie aus, als wären sie leicht in Hitze verschmort. Aber das ist auch nur eine winzige Veränderung.
Also nur die schwarzen Punkte in den Augen?
Das Innere, das Schwarze vom Schwarzen der Augen, macht, als wäre da eine leichte Hitze durchgegangen. Aber was dazu kommt, und das macht die Sache noch komplizierter, es sind einmal keine Farbspuren da, aber es könnten noch gar keine Farbspuren zu finden sein, weil Muschelseide, Byssus, ist zu färben, aber man kann es nicht bemalen. Es ist einfach technisch unmöglich. Es gibt alle Bischofsgewebe der Welt, die es gibt kein einziges Bischofsgewebe, was bemalt ist.
Sie hören Weltkirche aktuell. Das Voltus Santo ist heute Thema unserer Sendung. Martin Lohmann hat den Autoren Paul Badde in Rom besucht und mit ihm über das heilige Tuch von Manopello gesprochen.
Was sieht man auf dem Bild? Man sieht ja nicht ein besonders, nicht sehr schönes Gesicht, möchte ich sagen. Man sieht das Gesicht Jesu, so wird gesagt, so glauben es die Menschen. Man sieht ihn mit geöffneten Augen. Ist es der Moment der Auferstehung? Was sieht man da?
Das ist kein schönes Gesicht, das könnte man im ersten Moment denken, das habe ich auch gedacht, das ist eine geläufige, am Anfang, wenn man es zum ersten Mal sieht, dass man zurückschreckt, auch vor dieser Konkretheit dieses Gesichts. Dann sieht man, je näher man hinkommt, je öfter man davor steht, je näher man sich mit befasst, sieht man, einmal, es wird das schönste Gesicht der Welt, für mich, für viele, die es gesehen haben.
Also wenn man länger hinguckt, im ersten Moment ist man erschrocken, weil es auch Blessuren hat.
Ja. Es hat auch Blessuren. Und dann hat es aber nur, um zu der Zeichnung zurückzukommen, es hat eine ungeheure Feinheit der Zeichnung. Es hat eine Sfumatura, diese Schattierung, die hat im Grunde erst Leonardo da Vinci in die Malerei gebracht. Die gab es vorher gar nicht. Die ist hier aber da und ist schon hier mindestens 400 Jahre da. Weil 400 Jahre ist es schon da, ist es in den Abruzzen. Und das hat Qualitäten wie ein Nylonstrumpf. Wenn wir in den Abruzzen einen Nylonstrumpf finden würden in dem Rahmen, der 400 Jahre alt wäre, wäre es ja auch eine Sensation. Nylon ist gerade 40, 50, 60 Jahre alt. Wenn es 500 Jahre alt wäre, wäre es eine Sensation. Hier ist viel mehr als diese Sensation. Aber zu dem Gesicht. Es hat Blessuren, es gleicht dem Gesicht auf dem Turiner Grabtuch 1:1, Millimeter genau.
Es ist positiv, während das auf dem Turiner Grabtuch negativ ist praktisch, ein Negativabdruck.
Ja. Einmal das und das Turiner Grabtuch zeigt doch ganz stark einen Gepeinigten. Im Grunde ist das Turiner Grabtuch, ist das, dass, wenn man das ganze Tuch liest, das ganze Tuch auseinanderfällt, man kann es ja auch lesen wie ein Tuch. Und Bilder sind ja überhaupt Texte, sind ja Tücher. Und dann das Turiner Grabtuch ist, das werden viele vielleicht gar nicht wissen, es ist im Grunde zum Drehbuch von Mel Gibson The Passion geworden. Weil man auf dem Turiner Grabtuch kann man jeden einzelnen Schlag lesen, den dieser Mann bekommen hat. Das Turiner Grabtuch erzählt genauer als die meisten Kreuzigungsbilder, wie eine Kreuzigung auszusehen hatte. Dass eben die Nägel, dass sie durch die Handgelenke gingen, nicht durch die Hand, hier würde es ja ausreißen. Das ganze Turiner Grabtuch erzählt die Geschichte der Passion, erstens so, wie die Evangelien sie erzählen, zweitens noch präziser, noch genauer, mit noch mehr Details. Das Turiner Grabtuch erzählt zum Beispiel, dass dieser Mann zweimal gegeißelt worden ist. Die römische Geißelung, das war 40-1, also 39 Schläge. Minus 1, das war die Clementia Romana, die römische Milde, das ist ein Schlag weniger. Das war ein halbes Todesurteil. Dieser Mann, der an dem Turiner Grabtuch gelegen hat, er hat diese Geißelung zweimal bekommen. Das heißt, das Tuch erzählt dieses Zögern des Pilatus weiter. Der Text, die Evangelien erzählen, er hat gezögert, er hat gesagt, ich lasse ihn auspeitschen, dann werden sie wohl genug haben. Er hat ihn auspeitschen lassen, dann war es immer noch nicht genug. Er hat ihn nochmal auspeitschen lassen. Das erklärt auch, warum dieser Mann, warum Jesus nach 3 Stunden am Kreuz gestorben ist. Hier Nero hat nach dem Spartakus, oder nach dem, nicht Nero, nach dem Spartakusaufstand sind die Sklaven gekreuzigt worden. Die ganze Via Appia lang waren Kreuz, wo die Sklaven hingen. Die haben da tagelang gehangen. Und
sieht man diese Wunden jetzt auch im Gesicht des Voltus Santo, des heiligen Gesichtes, wie das Tuch genannt wird?
Ich darf das da beenden. Das Tuch, das Turiner Grabtuch erzählt die Passion. Sehr genau. Das Gesicht in Manopello erzählt das Gleiche, aber da ist alles geheilt. Die Augen sind geöffnet, man sieht die Wunde noch, aber es ist wund, es ist wie rosa, es ist geheilt. Die Schwellung ist noch da, die Nase ist wieder zurechtgerückt, man sieht aber, das war eine Verletzung. Man sieht alle, als wäre es ganz, ganz frisch verheilt. Im Grunde, man könnte sagen, das Turiner Grabtuch erzählt die Geschichte der Passion und dieses Gesicht erzählt die Geschichte der Auferstehung.
Also der Moment der Auferstehung, wo er die Augen öffnet, hat mir mal jemand gesagt, der vor dem Tuch gestanden. Ist es Ihnen so gegangen, als Sie das erste Mal da waren? Sind Sie in die Knie gegangen? Wird man, ich meine, Sie sind Journalist und Sie reden jetzt wie ein Priester oder wie ein Seelsorger, wie ein frommer Mensch. Sind Sie ein frommer Mensch geworden durch das Tuch auch?
Es hat mich sehr tief angesprochen. Was es gemacht hat und was mich ungeheuer bestätigt hat, dass das alles ganz real ist. Dass das ist keine andere Sphäre. Das ist eine Sphäre, die man beobachten kann. Und das war am Anfang eine Barriere, weil man sieht dann Sachen, man denkt, das darf doch gar nicht sein. Als ich zum ersten Mal davor ging und war weg und hatte es eilig, ich schaute ihn an, ich dachte, um Himmels Willen, der sieht ja aus wie ein Mann, der gerade die Augen aufschlägt und der den Mund aufmacht. Und ich hörte praktisch ein Abba, als würde er gerade Vater sagen. Als Journalist kann man sowas nicht sagen. Aber jetzt, ich bin alt genug, jetzt sage ich das, was ich empfinde, was ich da beobachte.
Warum kann man das als Journalist nicht sagen?
Vielleicht kann man es demnächst sagen. Jetzt kann man es sagen, ich bin ja Journalist, ich sage es ja jetzt. Aber in der Generation, in dem Zeitalter, aus dem ich zurückkomme, war das ein vollkommenes Tabu. Das war im Grunde eine Sphäre, wenn man es probiert hätte, in einem säkularen Sender, in einer säkularen Zeitung zu sagen, dann wäre man abgestempelt worden, nicht als Fundamentalist. It's crazy.
Warum haben die Deutschen solche Probleme? Man hat ja den Eindruck, dass das in Deutschland immer noch nicht richtig bekannt ist. Eigentlich ist das doch eine Sensation. 400 Jahre verschollen und da in Manopello sozusagen verehrt. Es war ja wohl früher dasjenige, was in der Peterskirche als das Schweißtuch der Veronika gezeigt worden ist, ist dann wohl mal gestohlen worden, geklaut worden und dann irgendwann in Manopello gelandet. Hier im Petersdom hat man dann immer irgendwas gezeigt mit großem Abstand, wo die Leute alle in die Knie gingen, gesagt, man kann nichts erkennen und es durften nur die Domherren sehen. Man weiß jetzt warum, nicht? Weil das offensichtlich kein wirkliches Tuch war, was man da gezeigt hat, sondern nur eine Kopie.
Es war eine Attrappe, es war keine Kopie, es war eine Attrappe. Ich habe es ja gesehen, es ist nichts mehr zu erkennen. Vielleicht war es mal bemalt, dann mit schlechten Farben. Es ist nichts mehr zu sehen, es ist überhaupt kein Vergleich mit diesem Bild. Und es passt auch nicht, was hier in Petersdom bis heute verwahrt wird, was keiner zu sehen bekommt. Ich bin der Einzige, soweit ich weiß, der nicht geweiht ist.
Wir haben lange darum gekämpft, dass wir da hingehen.
Aber ich habe es dann gesehen, ich durfte es nicht fotografieren, aber ich durfte es ausmessen und habe gesehen, dieses Objekt, was jetzt noch in der Säule des Petersdoms begraben, kann man auch sagen, wird, das passt gar nicht in den alten, originalen Rahmen. Aber um vielleicht kurz zurückzukommen zu Ihrer Frage, warum es in Deutschland so ist, es gibt natürlich seit der Reformation diesen Leitsatz sola scriptura, nur die Schrift allein. Und seitdem, heute sind natürlich die deutschen Katholiken bessere Protestanten, als die Protestanten es jemals zur Zeit Luthers waren. Und es gibt hier diesen Wettbewerb, also evangelischer als die evangelischen Zeit und protestantischer. Aber im Grunde ist das...
Aber nicht alle Katholiken.
Nicht alle, aber nur der innere Leitsatz. Aber die Bilder sind seitdem verschwunden. Und Bilder sind im Grunde, das sieht man, sind in Deutschland schon sehr... Die sind auf eine andere Sphären verschwunden. Als die Kirche, die war ja die Herrin der Bilder, als sie aufgegeben hat, da gingen sie zu den Fürsten. Am Schluss gingen sie in die Hände der Propaganda. Und die Nazis waren Weltmeister der Bilder. Die wussten über die Macht der Bilder, die haben die Bilder, die Menschen regiert. Heute sind die Bilder weitgehend bei der Werbung gelandet.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Am heutigen Ostersonntag sprechen wir über das Volto Santo, das heilige Tuch von Manopello. Paul Badde hat ein Buch darüber geschrieben und sich in Rom den Fragen von Martin Lohmann gestellt.
Herr Badde, Sie sprechen von der Macht der Bilder, die überall in unserem täglichen Leben vorhanden ist. Was würde denn die Macht dieses Bildes, des Volto Santo, des heiligen Antlitz Jesu, des Manopello, des Muschelseidentuchs, was würde denn die Macht dieses Bildes auslösen können? Auch für die Kirche geradezu. Es scheint ja jetzt wiederentdeckt zu werden. Sie haben es Johannes Paul II. Wohl gesagt, was Sie da schreiben, worüber Sie schreiben. Sie haben Benedikt XVI. Ihr Buch gegeben, er hat es wohl auch schon gelesen, Ihr neues Buch. Und Johannes Paul II. Hat ein Jahr vor seinem Tod in der Sala Clementina noch davon gesprochen, welch ein Zufall, dass er eine Vision von Europa hat. Eine Vision von einem Europa, über dem das Antlitz Jesu aufleuchtet. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Unbedingt gibt es ja einen Zusammenhang. Da kommen noch verschiedene Traditionen zusammen, weil das Bild taucht ja jetzt auf. Es ist ja kein Verdienst von mir, auch kein Verdienst von Pater Pfeiffer, Schwester Blandina. Es taucht jetzt auf. Wir können nicht mehr darüber weg, nicht mehr dran vorbei. Dann ist natürlich... Und der Heilige Vater hat ja davon gesprochen, wir haben uns ja damals gesehen, der Sala Clementina, als er davon sprach, von seinem Traum eines Europas, der Menschen, über dem das Antlitz Gottes leuchtet. Wissen Sie, die ganzen Psalmen des Alten Testaments sind ja voll von dieser Sehnsucht nach dem Gesicht. Es war immer davon gesprochen, die Sehnsucht war da. Wenn diese Sehnsucht jetzt auf eine wunderbare Weise beantwortet worden ist, dann ist es natürlich eine Sache, da können wir die Folgen gar nicht ermessen. Eine Sache, zwei Gedanken möchte ich hier hinzufügen. Bilder sind ja auch Texte, sind ja im tiefsten Sinn Texte, das weiß keiner besser als das Fernsehen, das weiß jeder, das hat Tucholsky gesagt schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, ein Bild erzählt mehr als 1000 Worte. Bilder sind Texte. Wenn diese beiden Bilder, das Turiner Grabtuch und dieses Muschelseidentuch, aus dem Grab Christi stammen, wenn es dann Texte sind aus dem Grab Christi, dann sind es die ersten beiden Seiten, dann sind es die ersten beiden Seiten der Evangelien. Da können wir gar nicht ermessen, welche Folgen das hat, wenn das wirklich ernst genommen wird. Ein anderes muss man dazu sagen. Wenn wir sehen, was jetzt vor uns steht, die Entwicklung der Biotechnologie, der Bioethik, Da wird eine Frage ganz, was heute mit dem Menschen alles geschehen kann, wie man ihn verändern kann. Klonen, nicht klonen, was man alles, da kommen Entwicklungen auf uns zu, da machen wir uns noch gar keinen Begriff von. Eine Frage wird jetzt für die Kirche, wie für die ganze Welt, elementar werden. Das ist die Frage, die Tolstoi gestellt hat. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Diese Frage ist doch weitgehend schon beantwortet. Es gibt einen langen Prozess einer Antwort darauf. Und wir dürfen heute diese Frage nicht in den Laboratorien beantworten lassen. Wir dürfen die nicht den Bioingenieuren überlassen. Weil es gibt eine, als Christen, aus dem jüdisch-christlichen Kultur, müssen wir was anderes dazu sagen. Schon das Judentum, das Alte Testament sagt, Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Wenn die Christen aber sagen, Gott hat uns auch ein Bild von seiner Menschwerdung hinterlassen, dann hat es eine ungeheure Bedeutung. Denn die Christen sind die einzigen von allen Kulturen, von allen Religionen, die sagen können, wir wissen, was der Mensch ist. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch, der nicht zurückschlägt, der vergibt, der weiß, wie man zufrieden kommt. Das ist der Mensch. Wir haben ein Maß des Menschen, was keine andere Kultur hat, was keine andere Religion hat. Und dann ist ein Bild natürlich von ungeheurer Bedeutung. Sehen Sie auf Ihrem Schreibtisch oder auf dem Schreibtisch, Sie können die Frage weitergeben. Da wird nirgendwo ein Brief stehen. Vielleicht steht da ein Buch, in dem man was nachschlagen will. Aber Sie werden ein Bild Ihrer Tochter da haben. Sie werden ein Bild Ihrer Eltern da haben. Sie werden keinen Brief Ihres Vaters da haben. Den haben Sie vielleicht in der Jackentasche.
Ein Bild meiner Frau vor allem.
Ja. Sie haben ein Bild Ihrer Frau. Man hat Bilder. Wenn man ein Bild, man sieht in einem Satz, weiß man, ist ein ganzes Buch. Jedes Bild erzählt ein Buch und dieses Bild erzählt das Buch der Bücher.
Hat man mal überprüft, wie alt dieses Tuch ist? Weiß man das?
Noch nicht. Eins ist klar, seit 400 Jahren ist es da bezeugt, was ich eben sagte. Wenn wir seit 400 Jahren einen Nylonstrumpf in einem Putzen hätten, wäre es eine Sensation.
Würden Tausende von Kamerateams
natürlich hinfahren. Natürlich, das ist überhaupt keine Frage. Und jetzt, die Kamerateams kommen jetzt, aber jetzt, es wird langsam, man kann sich das gar nicht vorstellen.
Das ist ein kleines Dorf in der Abruzzen, muss man sagen. Dorf. Winziges Dorf. Und die Kapuzinerpatres, die verwahren das.
Ja. Und auch bei den Kapuzinerpatres, wissen Sie, die Größe der Entdeckung, jetzt ist gerade ein neuer Guardian dahin gekommen. Der kommt aus Sulmona, aus der nächsten Stadt. Das ist 30 Kilometer weit. Ewig lange hat er gar nicht gewusst. Der kam dahin, der wusste nicht, was das war. Weil im Orden, die Kapuziner untereinander haben nicht davon erzählt, dass das diese Weltsensation war. Die wussten es auch selber nicht. Sie wussten, es ist ehrwürdig. Sie wussten, es ist alt. Sie wussten, es ist heilig, darum Volto Santo. Vor allen Dingen wussten die es, weil die Pilger dahin kamen. Die Pilger haben das immer wie in einem Monstranz verehrt und haben keine Sekunde daran gezweifelt, dass dieses Bild echt ist. Die Hintergründe waren denen egal.
Sie gehen davon aus, dass das Tuch der Veronika ist, ja. Vero und Ikon, das wahre Antlitz Jesu, das wahre Bildnis ja. Jesu, das hier im Petersdom bis eben vor 400 Jahren wohl gewesen ist, ja. Seitdem nicht mehr da ist. Was wünschen Sie sich von der Kirche? Sie sprechen ja ein bisschen kritisch auch über die Kirche in Deutschland. Dass der Glaube mal wieder sich mehr konzentriert auf das Wesentliche?
Natürlich. Das Wesentliche ist Christus. Und zwar für alle Konfessionen, für alle Glaubensrichtungen, für alle in den großen Christen, in der Orthodoxie, im Westen, im Osten.
Was hat das Bild mit Ihnen gemacht? Das haben Sie eben noch nicht beantwortet. Was hat das Bild mit Ihnen gemacht? Sind Sie ein anderer geworden, seitdem Sie dieses Bild kennen? Beten Sie mehr?
Nein, genauso viel. Aber ich höre nicht mehr auf zu beten. Das ist das eine. Aber was ich sagen möchte, was ich mir von der Kirche wünsche, und ich habe gestern mit Kardinal Meister gesprochen, hier in Rom am Rand der Synode, der sagte, wenn wir glauben, dass in der Eucharistie, dass da Gott gegenwärtig ist, das Erste muss sein, die Anbetung. Wenn die Anbetung nicht da ist, dann glauben wir es doch gar nicht. Und das ist doch interessant, jetzt bei der Synode und was wir auch in Köln gesehen haben, die ganzen großen theologischen Diskussionen, man kann fast im evangelischen Mitchristen nicht mehr erklären, was der Unterschied ist zwischen Abendmahl und Eucharistie. Was den Unterschied jetzt klar gemacht hat, das war ein Bild. Das war die Monstranz in Köln auf dem Marienhügel, auf dem Marienfeld. Dass da plötzlich ein weißes Stück Brot in einem goldenen Rahmen ist und der Papst geht davor in die Knie, in seinem Ornat, und hinter ihm gehen über 1 Million junger Menschen gehen in die Knie. Das ist in der evangelischen Kirche gar nicht vorstellbar. Wenn man hat Abendmahl, nachher das Brot, ist nicht mehr das.
Sie würden sagen, wer an die Eucharistie glaubt, wer begreift, was da passiert,
geht in die Knie
und hat Weitsicht und sieht die Welt wirklich von innen, hat Weitsicht und sieht den österlichen Christus und sieht durch.
Ja, und einen Gedanken muss man vielleicht hinzufügen, wo Sie sprachen eben schon vom letzten Papst, von Johannes Paul II., dem wir noch ungeheuer viel verdanken, dessen Erbe noch gar nicht ausgeschöpft ist. Aber von ihm stammt ein ungeheuer schönes Wort, was im Jahr 2000, glaube ich, was öfter erwähnt wurde, was ihm damals auch vorgeworfen wurde. Er sprach von der Reinigung der Erinnerung, dass die Kirche ihre Erinnerung reinigen muss. Und das wünsche ich mir heute. Das heißt, ich wünsche mir gar nichts von der Kirche, nichts anderes, als was der Papst sich davon wünscht, aber dass das wirklich umgesetzt wird. Der Papst hat es damals benutzt bei Galileo, dass die Prozesse mal aufgerollt wird, dass die Sachen wirklich nüchtern geschaut werden, was gewesen ist im Mittelalter, in der ganzen Geschichte. Und das ist ja das Wunderschöne im katholischen Glauben. Jede Kirche, auch wenn sie nicht mehr benutzt, immer reinkommt, sieht man immer noch diese alten Möbelstücke dann am Rand stehen mit den
Beichtstühlen. Ja,
dass die Kirche davon lebt, dass es die Kirche der Sünder ist, dass wir Sünden bekennen dürfen und dass uns das freier macht, wenn wir die Sünden bekennen. Und dass es uns gefangener macht, je mehr wir die Sünden verdrängen oder sagen, wir haben sie nicht begangen. Das verknotet alles, daran stirbt man ja, an der Last geht man noch zugrunde. Und das aber ist eine große Befreiung, ist, auch wenn die Kirche hat nichts zu fürchten. Natürlich sind da Sachen schiefgelaufen, aber die Kirche kann das wieder, jetzt ist ein sehr glücklicher Moment,
das zu sehen. Sie sagen, Paul Badde sagt, wer Jesus sehen will, kann ihn sehen, nicht nur in Manopello, sondern auch in der Eucharistie, kann ihn entdecken, nämlich das, was die Welt zusammenhält, Jesus Christus selbst. Ich danke Ihnen herzlich, Paul Badde. Wir waren heute in Rom, ganz in der Nähe, war dieses heilige Antlitz aufbewahrt über Jahrhunderte. Jetzt ist es in Abruzzen. Paul Badde hat es uns mit seinen Worten erschlossen und mit seinen Worten gemalt.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit dem Autoren Paul Badde über das Volto Santo von Manopello. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten, freudvollen Ostersonntag. Am Mikrofon im Münchner Studio von Kirche in Not saß Ihr Volker Niggewöhner. Verabschieden möchte ich Sie mit einer Improvisation über die Ostersequenz Victime Paschali Laudes. Es spielt der Düsseldorfer Organist Andreas Wolf.